Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen in unserer Sendung Lebenshilfe. Heute zum Thema Heilung der Seele nach sexuellem Missbrauch. Unser Referent ist Friedrich Rabold und mein Name ist Waltraud Edelmann. Ja, der sexuelle Missbrauch von Kindern ist aus einer absoluten Tabuzone inzwischen immer mehr ins Licht der Öffentlichkeit gerückt. Und wir wissen heute, dass wirklich unzählige Kinder sexuell missbraucht werden. Es sind etwa 25% der Mädchen, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, ein Viertel aller Mädchen und etwa 8% der Jungen, die sexuell missbraucht werden. Das heißt, es gibt auch unter den heute Erwachsenen eben sehr, sehr viele Betroffene, die missbraucht wurden. Und all diese Menschen sind in einer großen Not. Der Missbrauch ist etwas, das die Seele in ihrem innersten Kern verletzt und traumatisiert. Und die Frage ist, wie man diese schwersten Verletzungen, kann man sagen, wie man diese schwersten Verletzungen heilen kann. Soll man sich an alles noch einmal erinnern? Soll man die Gefühle, die dabei hochkommen, durchleben und ausleben, zum Beispiel die Wut, den Hass, die Aggression, die Angst? Soll man sich an dem Täter rächen? Oder soll man lieber versuchen, einfach alles zu vergessen? Der Glaube an Jesus Christus schenkt uns einen anderen Weg. Er schenkt uns geistliche Mittel zur Heilung unserer Seele. Und zwar zur Heilung in unserer tiefsten Tiefe, in unserem Innersten. Diese geistlichen Heilmittel sind die Vergebung, das Gebet, das Wort Gottes und die Sakramente. Und wir werden diesen Weg der Heilung heute vorstellen. Und unser Referent wird am Schluss der Sendung auch wieder mit uns gemeinsam beten. Und so möchte ich ihn jetzt erst ganz herzlich begrüßen. Er ist live zugeschaltet aus Landau in der Pfalz. Grüß Gott, Herr Rabold.
Grüß Gott, Frau Edelmann. Grüß Gott, verehrte Hörer.
Ich freue mich auf diese letzte gemeinsame Sendung mit Ihnen in diesem Jahre, das heißt die letzte Live-Sendung. Im Dezember kommt dann noch einmal eine Wiederholung. Ich stelle Sie kurz unseren Hörern vor. Sie sind der Sprecher der charismatischen Erneuerung im Bistum Speyer. Sie waren Leiter einer Schule für sprachbehinderte Kinder, sind selber verheiratet, haben auch zwei Kinder und mehrere Enkelkinder. Ja, und Sie sind schon lange Jahre bei uns auf Sendung in Radio Horeb, schon seit 1999, und immer geht es um das Thema Heilung. Und dieses Thema durchzieht Ihr ganzes Leben. Sie begleiten auch viele Menschen mit seelischen und geistlichen Problemen. Und Sie halten ja auch viele Glaubensseminare mit diesem Titel Glaube, der heilt. Es geht immer um die Heilung durch den Glauben. Ein solches Seminar werden wir jetzt im November wieder haben in Augsburg. Da geht es um die Heilung von Angst und Depressionen. Am 24. bis 25. November. Wer da Interesse hat, der kann schon mal beim Hörerservice nachfragen. Ja, so halten Sie laufend Glaubensseminare hier in Deutschland. Und Sie werden uns jetzt auch wieder eine Sendung halten, wo es um die Heilung geht. Heilung nach sexuellem Missbrauch, ein ganz schwieriges Thema. Und Sie werden 20 Minuten ungefähr ein Impulsreferat uns halten. Die Hörer können anschließend wieder Fragen stellen. Ja, und ich denke, wir sind jetzt alle gespannt, was Sie uns zu diesem Thema heute zu sagen haben. Vielleicht können Sie am Anfang vor allem diese Frage klären, was überhaupt sexueller Missbrauch ist und wer davon betroffen ist. Ja, und später geht es dann eben vor allem um diesen Weg der Heilung. Ich freue mich auf alles, was Sie uns jetzt sagen werden.
Ja, verehrte Hörer. Was ist denn wirklich gemeint unter sexuellem Missbrauch? Gemeint ist in dieser Sendung der Missbrauch eines Kindes vor der Geschlechtsreife. Der Missbrauch eines Kindes, das ein Erwachsener dazu benutzt, um die eigenen sexuellen Triebe und die sexuelle Lust zu befriedigen. Gemeint ist das Anschauen, Streicheln, Berühren, Manipulieren, um im Kind sexuelle Gefühle zu erwecken, um dann an diesem Kind die eigenen fehlgeleiteten Bedürfnisse zu befriedigen. Als Opfer sind davon Kinder beiderlei Geschlechts vor der Geschlechtsreife betroffen. Häufiger werden Mädchen von Männern missbraucht, wir haben es ja gehört. Doch es gibt auch den Missbrauch von Jungen durch Frauen und den Missbrauch von Jungen durch Männer. Diese Kinder müssen wir deshalb als Opfer bezeichnen, weil sie in den Bereich der Sexualität hineingezogen werden ohne sich dafür oder, was noch wichtiger ist, ohne sich dagegen entscheiden zu können. Sie haben noch keine Kriterien für die Entscheidung. Sie wissen nicht, dass dieser gesamte sexuelle Bereich nur in den intimen Liebesbereich der Ehe gehört und nur in der ehelichen Beziehung in der rechten und geordneten Weise gelebt werden kann. Und wer sind die Täter? In der Regel sind es keine Fremden, die ein Kind missbrauchen. Zumeist werden die Kinder durch Familienangehörige oder durch gute Bekannte der Familie missbraucht. Dabei nutzt der Täter das Vertrauen des Kindes, um sich bei ihm in den Intimbereich und in den sexuellen Bereich ganz allmählich einzuschleichen. Oftmals wird über eine lange Zeit hinweg das natürliche Schamgefühl des Kindes immer mehr zurückgedrängt, bis es zuletzt dem erwachsenen Täter alles erlaubt. Gerade hierin liegt auch der Unterschied zur Vergewaltigung, die in aller Regel durch Fremde unter Gewaltanwendung geschieht, wobei sich das Opfer mit aller Macht dagegen wehrt. Doch auch bei Missbrauch wendet der Täter sehr oft auf versteckte Art Gewalt an. Dabei gebraucht er Drohungen gegen Familienangehörige oder er schürt Ängste um den Fortbestand der Familie, um jeden Widerstand zu brechen und um sicherzugehen, dass das Kind niemandem vom Missbrauch berichtet. Diese Drohungen erwecken bei den Kindern oftmals so große Ängste, dass sie selbst dann den Missbrauch zulassen, wenn er ihnen von Anbeginn an Schmerzen zufügt und als etwas Ekelerregendes empfunden wird. So kommt es oftmals vor, dass sich der Missbrauch über viele Jahre hinziehen kann. Häufig wird er nur zufällig entdeckt oder weil sich das Kind versehentlich verplappert. Die vom Täter erzeugten Ängste bewirken sehr oft, dass das Kind den Missbrauch so sehr aus seinem Bewusstsein verdrängt, dass es ihn schließlich ganz vergisst. Es kann sich dann an diese ganze Zeit überhaupt nicht mehr erinnern. Zu dieser Art des Missbrauchs kommt in unserer Zeit zunehmend der Missbrauch durch Gleichaltrige. Durch die Erotisierung und Sexualisierung der gesamten Unterhaltung in den Medien werden die Kinder sehr früh mit sexuellen Gedanken, sexbezogenem Wortschatz und sexuellen Handlungen vertraut gemacht. So verlieren sie zunehmend den natürlichen Schutz und öffnen sich sehr leicht Gleichaltrigen gegenüber. Dabei spielt der Gruppenzwang im Schulalter eine große Rolle. Wenn ein Kind sexuell missbraucht wird, hat dies für das gesamte Leben des Kindes tiefgreifende Folgen. Ursprünglich besitzt das Kind den Mitgliedern der Familie gegenüber ein starkes Vertrauen. Wenn dieses Vertrauen auf so schlimme Weise missbraucht wurde, kann sich das Kind keinem in der Familie und keinem anderen mehr anvertrauen. Es verliert oftmals jegliche Fähigkeit, einem anderen Vertrauen entgegenzubringen. Es kann sich in keiner Beziehung zu einem anderen Menschen mehr sicher und geborgen fühlen, da seine Vertrauensfähigkeit zerstört ist. Weitere Folgen des Missbrauchs sind die Weckung der sexuellen Gefühle und der sexuellen Lust, die Weckung der Sehnsucht nach dieser Lust und häufig sogar die Bindung an die sexuelle Lust. Schon im Kind kann ein suchtartiges sexuelles Verhalten durch den Missbrauch grundgelegt werden, vor allem dann, wenn sich dieser Missbrauch über lange Zeit hinzieht. Oft wird nach Entdeckung des Missbrauchs der gesamte sexuelle Bereich als etwas Schlechtes, Böses, Erniedrigendes, Ekelerregendes gewertet, an das man nur unter Schaudern denken kann. Diese negative Wertung der gesamten Sexualität wird sehr häufig nicht mehr abgelegt. Auch als Erwachsene werten viele Frauen, die den Missbrauch erlebt haben, die gesamte Sexualität als etwas Negatives, Schlechtes, Böses. So leben sie oft in gefühlter Angst und im Gefühl des Ekels vor dem Mann und seiner Sexualität. Diese negativen Gefühle führen die Frauen häufig in die Frigidität, in der sie möglichst selten nur alles über sich ergehen lassen, damit die Beziehung zu ihrem Mann nicht völlig zerbricht. Durch die Zerstörung des Urvertrauens in der Kindheit leben auch erwachsene Frauen oft in der ständigen Angst, dass sie erneut durch den Mann enttäuscht werden könnten, und entwickeln Angst vor der Bindung an einen Ehepartner. Da viele Frauen bereits als Kinder zu ihrem eigenen Schutz den Missbrauch völlig aus dem Gedächtnis verdrängt haben, können sie sich nicht erklären, woher all die negativen Gefühle gegenüber dem Mann und der Sexualität kommen, und können deshalb auch nichts dagegen tun. So wird es ihnen unmöglich, den Ehepartner jemals selbstlos zu lieben. Viele Erwachsene leiden auch darunter, dass sie sich gegen die sexuellen Handlungen nicht gewehrt haben. Folgen davon sind die Schuldgefühle, welche als schwere Belastungen mitgeschleppt werden. Eng mit den Schuldgefühlen verbunden ist die Verletzung des Selbstwertgefühls. Viele denken, nichts wert zu sein, weil sie sich an den sexuellen Gefühlen damals erfreut haben. Aus diesem Gefühl heraus haben sie Angst, irgendjemandem anzuvertrauen, dass sie als Kind missbraucht wurden. Und ständig leben sie in Angst, dass es ihr Mann doch erfahren könnte und er sie dann verachten würde. Andere Frauen, die schon als Kinder durch den Missbrauch in ein suchtartiges sexuelles Verhalten hineingeführt wurden, bleiben auch als Erwachsene daran gebunden. Viele leben in unersättlicher Begierde und landen häufig in Bordellen. Warum sind all die Wunden, die in dieser frühen Zeit entstanden sind, nach so vielen Jahren noch so klaffend weit und offen? Warum zerstören Erinnerungen noch nach Jahren unser ganzes Denken und Fühlen? Warum heilen die Wunden auch nach vielen Jahren nicht ab, sondern schmerzen sogar noch mehr als zu Beginn? Unsere Ängste, unsere Vorwürfe, unsere Verurteilungen, unsere inneren Ablehnungen, unsere Aggressionen dem Täter und uns selbst gegenüber, all diese Dinge, die wir immer wieder in uns hervorholen, sie nähren und vertiefen, all diese schlimmen Dinge wirken in uns wie ein Gift, das wir stets vermehren und das uns zu zerstören sucht. Wie aber geschieht Heilung? Heilung der Erinnerungen, Heilung der Gefühle, Heilung der Schuldgefühle, Heilung der Sexualität, Heilung des Selbstwertgefühls, Heilung des Vertrauens, Heilung der Liebe, Heilung der Person in ihrer tiefsten Tiefe, also Heilung der Seele, das ist etwas, was nur Gott vermag. Hier sind Bereiche verletzt, die kein Mensch heilen kann, die aber Gott, wenn wir ihn darum bitten, immer heilen will. Denn Gott ist die Liebe und er will, dass wir auf jeden Fall liebesfähig sind, damit wir in seine Nähe kommen können. Diese Heilung findet immer im Gebet statt. Aber was ist Gebet? Gebet ist das Mittel, das es mir ermöglicht, mit Gott in Verbindung zu kommen, bei Gott zu sein, um mich von seiner Liebe bestrahlen und damit heilen zu lassen. Also rufe ich in mir wach, dass Gott in dem Augenblick bei mir ist, in dem ich seinen Namen ausspreche und im Vertrauen sage, Vater, ewiger Vater, du bist da. Und mit meinen Worten, mit meinen Gedanken darf ich bei ihm verweilen, ja mich an ihm festmachen. Mit meinen Worten darf ich mich in seine Arme begeben, ihm ganz nah sein, so wie ein kleines Kind seiner Mutter nah sein kann. In dieser Nähe darf ich ihm mein Leben öffnen, dass er bei mir eintritt und all die Tage heilt, in denen ich so belastet wurde. Ja, ich darf mir ins Gedächtnis rufen, Als ich damals so belastet wurde, da warst du bei mir und hast mit mir gelitten. Leg jetzt deine Liebe auf die Wunden. Dann aber, wenn ich so nah bei ihm bin, ruft mich Jesus dazu auf, dass auch ich so liebe, wie er mich liebt. Er ruft mich auf, dem anderen zu verzeihen, wie er mir verzeiht. Er ruft mich auf, bei der Vergebung der Schuld des Täters mitzuwirken. Denn nur so kann ich selbst ganz frei werden von jedem Vorwurf, frei werden von jeder Verurteilung des Täters, frei werden von allem Hass. Nur durch diese aktive Liebe, nur wenn der Täter durch meine Liebe von Gott geheilt werden kann, kann auch ich ganz geheilt werden, ganz gesund werden. Frei sein von allem Hass, von aller Ablehnung, von aller Verurteilung, von allem Stolz, von allem Egoismus. Das heißt ganz gesund, heil sein. Das heißt, wie Jesus lieben. Diese Liebe gibt es nur im Christentum. Sie ist das Zeichen des Christseins. Sie ist aber auch das Schwerste, was Gott von uns verlangen kann, dem, der mich geschädigt hat, zu verzeihen. Wie schwer ist für mich das Verzeihen schon von kleinen Nebensächlichkeiten. Und jetzt soll ich eine solche Schädigung meiner gesamten Person, meiner gesamten Existenz verzeihen? Das geht eigentlich über meine Kräfte. Sicher geht es über meine persönlichen Kräfte hinaus, aber ich brauche es ja auch nicht alleine zu tun. Verzeihen kann eigentlich nur Gott. Also rufe ich ihn zu mir und sage ihm, wenn du willst, dass ich verzeihe, dann komm jetzt zu mir und verzeih du in mir. Wenn du es in mir tust, dann wage ich es zu sagen, ich verzeihe ihm, dass er mich bis in die Tiefe meiner Person verletzt hat. Jesus, bewirke du es jetzt in mir. Verzeihen ist ein Vorgang, den ich ständig in mir wachrufen muss, bis mein Leben verzeihen ist. So wie es Jesus den Petrus gelehrt hat. Nicht 7-mal, sondern 7-mal 70-mal. Also ständig und immer. Und Jesus lässt nicht nach. Er sagt, segne deinen Feind. Ihn segnen? Ja, wünsche ihm die ganze Liebe des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Segne den anderen, damit du gesegnet wirst. Indem ich den anderen segne, werde auch ich von Gott gesegnet. Das heißt, mit seiner ganzen Liebe erfüllt. Jetzt darf ich auch bitten, dass Gott all das in mir heilt, was geschädigt wurde. Jesus, schenke mir das Vertrauen, die Fähigkeit zu lieben. Füll mich mit deiner Liebe. Wenn du in mir bist, machst du mich wertvoll. Heile mein Selbstbewusstsein. Heile meine Sexualität. Heile meine Gefühle. Heile meine Erinnerungen. Danke, Jesus, dass du bei mir bist.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb in unserer Sendung Lebenshilfe, heute zum Thema Heilung der Seele nach sexuellem Missbrauch. Unser Referent ist Friedrich Rabold, Sprecher der charismatischen Erneuerung im Bistum Speyer, ehemaliger Schulleiter einer Schule für sprachbehinderte Kinder in Landau in der Pfalz. Herr Rabold hat uns in seinem Vortrag erklärt, was sexueller Missbrauch ist und was die Folgen im späteren Leben sind. Und vor allem hat er uns gezeigt, wie der Weg der Heilung durch den christlichen Glauben aussehen kann. Er hat da zunächst das Gebet genannt, indem ich mich also Gott zuwende und in seine liebende Gegenwart komme im Gebet. Der nächste Schritt war die Vergebung. So wie Gott mir verzeiht, so soll auch ich dem anderen verzeihen, demjenigen, der mich geschädigt hat. Ich zitiere Herrn Rabold: Gott ruft mich auf, bei der Vergebung der Schuld des Täters mitzuwirken. Das ist also ein hoher Anspruch, aber Herr Rabold sagt so, der einzige Weg, um selber auch frei zu werden, um selber auch heil zu werden, heil und frei von Vorwürfen, von Verurteilung, von Hass gegenüber dem Täter. Er sagt, dass nur durch eine aktive Liebe zum Täter, nur wenn auch der Täter von Gott geheilt werden kann, auch wir selber frei und gesund werden können. Ja, das ist ein sehr hohes Ideal, ein Königsweg der Heilung, gewissermaßen eine Liebe, wie es Herr Rabold gesagt hat, die es eben nur im Christentum gibt, in dieser Radikalität der Vergebung. Er sagte, bis mein ganzes Leben verzeihen ist, das ist ein hoher Anspruch, aber er zitiert dabei Jesus nicht 7-mal, sondern 77-mal sollen wir verzeihen, also immer. Ja, der nächste Schritt hieß segnen, wir sollen auch den Feind segnen, sagt Jesus. Das heißt also mindestens auch den Täter, der ja nicht immer unser Feind ist, der uns vielleicht nicht bewusst schädigen wollte, aber es eben doch getan hat. Wir sollen ihm auch die Liebe Gottes wünschen. Und dann können wir auch um unsere eigene Heilung beten, um Heilung all dessen, was geschädigt wurde. Und zwar Gott bitten, dass er heilt, dass er wieder gut macht. Herr Rabold, bis der erste Hörer anruft, habe ich schon mal eine Frage. Es ist, wie gesagt, ein sehr hohes Ideal und vielleicht sagen jetzt manche Hörer, das ist ein tolles Ideal, eine schöne Theorie, aber in der Praxis, da sind ja auch noch meine Gefühle. Das ist leicht gesagt mit dem Verzeihen und auch wenn Jesus mir dabei hilft, aber wenn ich doch wirklich voller Wut und Hass noch bin gegen den Täter oder gerade manche Leute machen eine Psychotherapie, da kommen dann auch diese Gefühle erst so richtig hoch, vielleicht auch die Angst. Kann sein, eine Frau, die sieht auf der Straße ihren Vater kommen und der war der Täter und sie bekommt eine Panikattacke oder sie bekommt einen Wutanfall, ist es dann nicht doch auch wichtig, zunächst einmal die Gefühle ja herauszulassen oder sie richtig auszuleben oder mal, ich weiß es nicht, die dem Vater an den Kopf zu knallen oder diese Ängste zu durchleben. Also die Psychotherapie geht ja manchmal eher in diese Richtung, dass man wirklich die Gefühle auch eine Zeit lang zumindest durchlebt, bevor man dann vielleicht vergeben kann. Also selbst wenn man das Ziel hat der Vergebung, wie soll man denn umgehen mit diesen konkreten Gefühlen, die da hochkommen?
Ja, es ist wichtig, dass wir auch uns selbst lieben, dass wir selbst uns lieben lernen, das heißt ehrlich sind, uns selbst gegenüber und Gott gegenüber. Und das heißt, ich merke, da kommt etwas hoch und da sage ich nicht, nein, das ist nicht, sondern ja, es ist, lieber Gott, da schau mal hin, ich hab jetzt solch einen Hass, ich könnte ihn jetzt gerade. Ach, Herr, nimm meinen Hass von mir. Das heißt es. Das heißt, dieser Hass oder diese Wut, die kommt von allein hoch. Da können wir nicht sagen, nein, ich habe keine Wut, sondern die kommt. Und es ist wichtig, dass wir das, was aus der Tiefe kommt, herauslassen. Das heißt, es akzeptieren und sagen, ja, da ist er wieder, lieber Gott. Aber mein Weg ist nicht, dass ich jetzt das auslebe, sondern dass ich es Gott übergebe. Und Gott bitte, dass er diese Wut heilt, dass er sie von mir nimmt. Ja? Und mit der Zeit, dann allmählich wird diese Wut immer weniger werden, immer weniger rauskommen und immer mehr werde ich in den Frieden kommen. Nur wenn ich konsequent ehrlich bin und das sofort Gott auch übergebe und sage, ja Herr, das ist, so bin ich, ja, ich bin eben nicht heiligmäßig schon so arg. Du musst es machen in mir. Nimm meine Wut von mir, nimm meinen Hass von mir, nimm all diese Gefühle von mir, diese schlimmen, Herr, nimm sie.
Vielen Dank. Das heißt also eben nicht verdrängen, sondern wirklich zulassen, aber dann sofort an Gott übergeben, ja ihm gewissermaßen zur Erlösung geben, dass er mich auch von diesem Gefühl erlöst, dass der das von mir nimmt, dass er es heilt. Ja. Das ist ein wunderbarer Weg, ja. Das ist auch wirklich verständlich und ich denke wirklich auch praktizierbar. Jetzt haben wir schon eine Hörerin am Telefon. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott.
Sie haben eine Frage an den Herrn Rabold?
Ja, ich habe eine Frage. Meine Tochter wurde missbraucht von einem alten Onkel. Und hallo?
Ja.
Ja, und ich ja. Und sie hat erstmal nichts gewusst bis 34 Jahre und ich wusste es auch nicht. Aber sie gibt mir die Schuld und ist jetzt psychisch krank geworden. Und die erstmals hat sie gebetet, denn ich habe ihr das geraten, aber jetzt hat sie gesehen, dass da nichts ist, dass Gott nicht hilft. Und wie könnte ich ihr helfen? Wie könnte ich ihr helfen? Denn sie will vom Gebet jetzt schon nichts mehr hören, denn das hilft nichts. Und sie ist jetzt psychisch krank und hat noch ein Kind. Und das Kind leidet sehr unter der Mutter.
Ja.
Wie soll ich jetzt, wie könnte ich als Mutter ihr helfen? Denn ich weiß, sie gibt mir die Schuld.
Ja.
Dass ich daran schuld bin.
Dass sie es zugelassen haben und
dass
nicht nur eingeschritten
lassen
haben.
Ja. Das Wichtige ist, dass man deswegen nicht die Tochter ablehnt und sie in ihrer Not jetzt allein lässt, sondern einfach sagt, ja, liebe Tochter, ich weiß, du meinst das, das könnte man auch meinen, wenn man durchlebt hat. Aber ich habe es nicht gewusst und ich bitte dich, verzeih mir. Verzeih mir, wenn ich nicht genug aufgepasst habe. Verzeih mir, wenn ich nicht dagegen etwas unternommen habe, was du meinst, dass ich hätte unternehmen können. Ja.
Das habe ich schon alles gemacht. Ich habe mich entschuldigt. Aber sie meidet mich und das ist jetzt so schlimm geworden. Die Tochter geht in die Schule schon und sie behandelt sie so schlecht, dass sich die Lehrerin mit dem Jugendamt kontaktiert hat. Ja. Das Jugendamt hat sich schon eingeschaltet und sie meint wieder, dass ich das alles gemacht habe. Sie meidet mich, ich kann mit ihr nicht sprechen und ich weiß nicht, wie ich ihr helfen kann. Ich bitte, ich bete, aber ich bin machtlos.
So ist es. Oft sind wir machtlos gegen all das Böse, das wirklich in der Welt dann ganz hoch kocht. Und wir können uns nicht dagegen wehren, dass der andere so etwas tut. Das Einzige, was wir tun können, dass wir nicht selbst in genau dasselbe hineingehen, in die Ablehnung und in die Aggression, sondern dass wir zu Gott gehen und sagen, lieber Gott, ich lege das in deine Hände. Verzeih meiner Tochter. Verzeih auch dem, der es getan hat. Und befreie sie von all dieser Bindung an den Hass. Befreie sie von all dieser Bindung an das Böse. Ja? Das ist das Gebet, das sie immer wieder zu Gott bringen können.
Ja, und darüber sind Sie auch einverstanden, dass man als Mutter dann auch stellvertretend diesen Prozess durchgehen kann, den Sie eben beschrieben haben. Also, dass die Mutter stellvertretend, das haben Sie schon angedeutet, dem Täter vergeben kann oder den Täter segnen kann und bitten um Heilung der Wunden, dass sie das für die Tochter macht.
Ja, ich kann beten, dass, lieber Gott, hilf du, dass die Tochter vergeben kann.
Ja. Ja, ja. Das ist das Einzige, was ich machen kann.
Ja, das ist sehr viel. In dieser Situation ist es das Beste, was sie tun können.
Ja.
Und alles andere muss Gott tun. Ja.
Ja.
Aber Gott hört unsere Gebete. Und zu seiner Zeit, wann es möglich ist, dann wird er auch handeln.
Also, ja, sie ist jetzt 34 und das ist passiert, wo sie 6, 7 Jahre alt war.
Ja, so ist
es. Und das hat sie erst alles rausgebracht mit 35.
Ja.
Und dann ist sie psychisch krank geworden. Sie ist jetzt
psychisch,
aber sie sieht das nicht ein, dass sie psychisch krank ist. Sie sieht das überhaupt nicht ein, sie ist nicht krank.
Wollen wir es nicht vertiefen? Wollen wir es nicht vertiefen?
Ja.
Ja. Also,
vielen Dank.
Gehen Sie in die Fürbitte für Ihre Tochter. Auf Wiederhören.
Ja, auf Wiederhören. Ja, steht der Tropfen, höhlt den Stein. Wir dürfen da die Geduld nicht verlieren, denke ich gern. Und auch wirklich so lange beten, bis wirklich diese Heilung auch geschehen ist. Ja, wir haben eine weitere Hörerin am Telefon, die auch schon wartet. Ich begrüße Sie. Grüß Gott.
Ja, hallo, guten Tag.
Guten Tag.
Der Satz so nicht vertiefen ist natürlich, was das Thema betrifft, sage ich mal, ein bisschen schwierig. Ne? Also erstmal finde ich es gut, dass Sie zu Beginn der Sendung einfach mal komplett auch aufgezählt haben, was einen als jemand, der in irgendeiner Weise Missbrauch erlebt hat, bewegt innerlich, ne?
Ja.
Wie es in dem aussieht, das fände ich gut, weil ich glaube, wenn sie das nicht getan hätten und gleich nur angefangen hätten mit dem Weg, den sie dann anschließend der Heilung aufgezeigt hätten, ich glaube, dann hätte ich den Monitor zertrümmert, sage ich mal, weil ich finde, dass das unbedingt zusammengehört, dass das eine auch unbedingt benannt werden darf und muss. Wie tief diese Zertrümmerung der Seele einfach auch ist, also ich merke, dass ich, sage ich mal, Worte wie Vergebung und sowas auch nur annehmen kann, also damit arbeiten kann, wenn mir auch zugestanden wird, dass ich zutiefst verletzt bin, so erstmal so grundsätzlich. Und in meiner Situation Situation ist es so, Sie sprachen auch von den Heilung der Erinnerung, dass ich eigentlich in meinem Leben nur die Auswirkung habe, dass Sexualität mit meinem Mann sowas von kompliziert und schwierig ist. Ich aber keine Erinnerung habe. Ich mache schon ziemlich lange Psychotherapie und habe auch schon viel Heilung erfahren von vielen Süchten. Aber die Sexualität mit meinem Mann ist eine einzige Katastrophe, weil ich permanent am Kontrollieren bin, viel aus meinem Körper verschwinde, dissoziiere und alles Mögliche tue und ihn genauestens kontrolliere. Und ich habe aber keine Erinnerung. Und in meinem Elternhaus war auch von meiner Mutterseite aus eine sexualisierende, grenzschreitende Geschichte. Und mein Vater, oder mir wird meine Wahrnehmung total abgesprochen. Deswegen kann ich überhaupt, weiß ich gar nicht, wie ich was zu Gott bringen kann, weil ich nichts richtig zu fassen habe. Verstehen Sie, ich kann nicht sagen, ich bringe dir jetzt diese Erinnerung von 1900, da weiß ich noch, da war das und das, heile ihn oder so. Ich weiß ja nichts, ich sehe nur das Chaos in meiner Ehe. Ich bin ja schon froh, dass ich zumindest treu sein kann. Es gab Zeiten, da konnte ich nicht mal treu sein in einer Beziehung. So,
Es ist so, dass es in Ihnen verborgen liegt, dass es Ihnen nicht zugänglich ist. Und vielleicht ist es ganz wichtig so, dass es Ihnen nicht zugänglich ist. Lassen Sie es einfach. Aber Sie können Gott Sie können dann Gott bitten, Herr, befreie mich von aller Bindung an das, was ich früher erlebt habe. Befreie mich von aller Bindung an eine Haltung, die früher entstanden ist. Befreie mich von dem Misstrauen. Befreie mich von all dem, was mich zerstören will. Ja? Mach mich frei. Mach mich frei, dass ich meinem Mann in Liebe begegnen kann. Mach mich frei, dass ich vertrauen lerne, vertrauen kann. Ja. Schenk mir diese Fähigkeit zu vertrauen.
Muss ich sagen, dass ich schon sehr, sehr immer wieder so dafür gebetet habe, also dass sich da in dem Bereich irgendwie nicht viel tut. Und dass ich, was mein großes Problem ist, ist auch, dass ich permanent darüber nachdenke, bin ich sexuell missbraucht, bin ich nicht, dass ich da keine Ruhe drüber finde. Weder ich wünschte, das heißt ja in der Bibel, dein Ja sei ein Ja, dein Nein sei ein Nein. Es funktioniert nicht. Ich kann mich nicht mal auf die Seite stellen des Neins.
Ja.
Es geht nicht. Ich wünschte ja, ich würde sagen, okay, ich bin halt nicht missbraucht, so, warum auch immer ich diese Geschichten jetzt am Laufen habe, keine Ahnung. Aber ich komme auf keine Seite mehr, weder auf die eine noch auf die andere. Wie kann ich denn damit umgehen?
Ja, indem man diesen Zweifel und das Unwissen anerkennt, als Unwissen und als Unmöglichkeit, das zu erfahren, und es in Gottes Hände legt. Ich sage, Herr, wie es auch war, du weißt es und nur du bist wichtig. Nur du bist wichtig. Es ist nicht wichtig, dass ich es weiß, sondern dass du es weißt und dass du mir jetzt hilfst. Befreie mich von aller Bindung, die da aus diesem unbewussten Bereich auf mich gekommen sind. Befreie mich.
Weil ich merke nämlich auch, wenn ich versuche, für meinen Vater zu beten, dann passiert irgendwie was ganz Komisches in mir. Dann kriege ich ganz starke Gefühle von Selbsthass.
Dann fangen Sie gerade da an und sagen Sie, gut, der Hass hat ja einen Grund. Der Hass hat wohl einen Grund. Irgendeine Enttäuschung war, die ich erlebt habe.
Also ich merke, wenn ich für meinen Vater bete, kommt es eigentlich irgendwie zu mir zurück. Also ich kann gar nicht beten für ihn. Es ist wie
dann,
so eine Selbstzerstörung in dem Augenblick.
Ja, es ist eigentlich der Hass, der dann kommt. Nicht? Es ist ein Gefühl des Hasses anscheinend.
Ja, was ich aber nicht als Hass fühle, sondern es ist dann nur so, dass ich denke, wenn ich da jetzt weiterbete, dann haue ich mir gleich einen über die Rübe. Vor lauter Verzweiflung, dass ich auch noch für den beten soll, der mein Leben...
Das heißt, liebet eure Feinde. Nur dadurch kann ich frei werden von aller Bindung an das Negative, von aller Bindung an das auch an das die negative Seite, die vielleicht durch den Vater auf sie gekommen ist.
Aber da muss ich sagen, da bin ich ohnmächtig, da bin ich machtlos.
Sie
der,
ja.
Der liebe Gott,
dass sie
will,
ja.
Dass er mir das schenken.
Ja. Ja, laden Sie ihn jeden Tag ein neu. Komm zu mir und mach du es jetzt in mir. Und wenn du bist jetzt bei mir und ich sag es jetzt einfach. Ich sag es jetzt. Meine Gefühle sind nicht dabei. Meine Gefühle sind nicht dabei, aber ich sage es jetzt. Herr, ich verzeihe ihm. weil du bei mir bist. Du musst es jetzt machen. Ich kann es nicht.
Ja, das ist ja unmenschlich. Das kann man ja selber nicht machen. Ja.
Nein, das ist nicht. Das kann man nicht selbst machen, aber dafür ist Gott da bei uns. Mhm. Und das müssen wir ausnutzen.
Okay.
Ja?
Vielen Dank.
Bitteschön.
Okay.
Ja, vielen Dank. Herr Rabold, vielleicht dazu noch eine letzte Frage, bevor wir dann alle gemeinsam ins Gebet gehen mit Ihnen. Das Vergeben könnte vielleicht auch dadurch erleichtert werden. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen, wenn wir versuchen, den Täter auch noch mehr zu verstehen. Also wir können dann noch schlecht vergeben und noch schlecht für jemanden beten, solange wir nicht seine Motive, seine Geschichte, sein eigenes Leiden verstehen. Und ich erlebe es immer wieder jetzt auch so in der Beratungspraxis, wenn man zunehmend mehr Verständnis bekommt, sagen wir auch für die Vorfahren, wie oft Dinge über Generationen schon sich durchziehen oder wie der Täter selber Opfer gewesen ist, wie er selber gelitten hat, was er selber für eine schlechte Geschichte vielleicht gehabt hat, dann kann man einfach leichter Mitleid empfinden oder Mitgefühl und dann auch leichter vergeben und für jemanden beten. Also aus dieser Motivation, weil wenn ich immer nur denke, ich bin das Opfer, der ist der böse Täter, weder sehe, dass ich selber auch vielleicht Anteile, also zum Beispiel selber auch andere Schuld in anderen Bereichen habe, wo ich auch Täter werde und noch sehe, dass der Täter auch Opfer gewesen ist, ja, dann, also das ist so ein Gedanke, den ich dazu noch beitragen möchte.
Ja, das ist eine Antwort auch auf die Frage der Hörerin jetzt. Verzeihen kann man letztlich nur, wenn man mal fragt, wie war denn der Täter, wie war denn der Vater, woher kommt er denn, was hat denn der erlebt? Hat der nur das Glück, nur die Freude erlebt und bricht er jetzt aus oder war er selbst zu Abend dran? Und es ist mit Sicherheit so, dass jeder, der so etwas tut, selbst in einer großen Liebesarmut gelebt hat, selbst Liebe nicht erfahren hat und selbst deshalb in diese Sucht hineingefallen ist und selbst dort sucht, wo er bestimmt nicht die Liebe findet, sondern nur die Selbstbefriedigung.
Genau, auf jeden Fall eine Situation des Mangels, gell,
ja,
erlebt hat.
Also ist er nicht besser dran als ich, also bin ich noch besser dran als der. Ja, das heißt, das ist es letztlich, dass man sieht, er ist genauso arm dran wie ich. Er ist genauso arm dran wie ich. Das heißt das eigentlich. Und weil er so arm dran ist wie ich, deshalb will ich für ihn bei Gott eintreten. Dass seine Armut aufgelöst wird. Dass seine schlimmen Leidenschaften und seine schlimmen Dinge, die er da vertreten hat, aufgelöst wird. Dass Gott ihn heilt. Ihn heilt und mich heilt.
Mhm.
Und das Wunderbare ist, wenn ich für den anderen eintrete, dann ist Gott automatisch bei mir und heilt auch mich.
Ja, genau. Und Gott liebt ja auch den Sünder. Vielleicht kann man sogar noch sagen, dass der Sünder in einer geistlichen Hinsicht sogar schlechter dran ist wie das Opfer. Denn als Opfer bin ich unschuldig und habe, sagen wir, keinen Minuspunkt im Hinblick auf das ewige Leben. Ja, aber der Sünder hat Schuld auf sich geladen, die ihn schwer belastet und die ihm den Weg in den Himmel, in das ewige Leben auch erschwert. Und insofern ist er in einer gewissen Weise noch schlimmer dran wie das Opfer. Ja, weil ihm der Weg in das ewige Leben verbaut ist, wenn er nicht diese Schuld erkennt und bekennt oder die nicht gesünd wird oder so. Ne? Von daher, die Maria sagt ja auch in Fatima, wir hatten ja gerade den Fatima-Tag am 13. Oktober, dass wir beten sollen, auch für die Sünder. Könnte auch ein geistliches Motiv sein, dass ich erkenne, der andere ist ganz armselig dran und hat Schuld auf sich geladen und er ist jetzt noch ärmer dran wie vorher, weil er schuldig geworden ist. Und ja, er braucht im Grunde mein Gebet und meine Vergebung.
Hm. Verzeihung hat immer mit Barmherzigkeit zu tun.
Mhm.
Ja, das gehört zusammen. Ja.
Ja, dann wäre jetzt schon die Zeit, dass Sie gemeinsam mit uns beten, denke ich. Möchten Sie noch eine Musik oder gleich beginnen?
Ich möchte gleich beginnen.
Mhm.
Ich habe Ihnen schon vorhin gesagt, durch mein Wort komme ich mit Gott in Verbindung. Also fange ich an zu beten und sage, Jesus, der du mich liebst, ich komme zu dir und du bist bei mir. Du bist bei mir jetzt. Jetzt bist du da. Und ich darf mit dir reden. Durch dich, das Wort Gottes, ist alles erschaffen. Du bist das Wort des Vaters. Durch dich hat er seine Liebe offenbart. Und du liebst mich, gleich, was geschehen ist. Du liebst mich. Ja, du liebst mich so sehr, dass du für mich gelitten hast. Alles hast du auf dich genommen, weil du mich liebst. Du bist immer bei mir. Du warst auch damals bei mir, als ich so sehr verletzt wurde. Du warst dabei, hast mit mir gelitten unter aller Verführung, unter all dem Zwang, unter all diesem Missbrauch, unter all dem Bösen. Du hast mit mir gelitten unter all diesen Ängsten und Verängstigungen, unter dieser schlimmen Angst. Du warst da. Du warst da und hast mit mir gelitten unter all der Erniedrigung, unter all dem Schmerz, unter all der Gier, die da auf mich zukam. Und all die Jahre bis heute hast du mit mir gelitten. Du weißt alles. Und all das, was mir geschieht, ist auch dir geschehen, Herr. Herr, ich bring dir all die vielen Vorwürfe, all die Ablehnung, all den Ekel, allen Hass, alle Aggression, alle Wut. Ich leg alles in deine Hand. Ja, Herr, ich habe gehasst. Ja, Herr, ich war wütend. Ich habe ihn verurteilt. Ja, Herr, so oft und immer wieder. Aber ich lege alles in deine Hand. Nimm von mir meine Vorwürfe, meine Verurteilungen. Nimm von mir mein zerstörerisches Denken und Reden. Nimm von mir all die eigene Schuld. Befreie mich von all dieser Last. Herr, leg deine Liebe auf meine Wunden. Leg deine Liebe auf all die Stellen, die der Hass verletzt hat. Jesus, du bist der Reine, du bist der Heilige. Halte du mich. Reinige mich durch deine vollkommene Liebe. Reinige und heile meine Erinnerungen. Reinige und heile meine Gedanken. Reinige und heile meine Gefühle. Komm, Herr, mit deiner Liebe und umhülle mich. Herr, du liebst mich und du willst, dass ich so liebe, wie du liebst. Jesus, du willst, dass ich verzeihe. Dass ich ihm verzeihe, der mich so sehr verletzt hat. Aber Herr, ich bin schwach. Jesus, komm in meine Schwäche. Verzeih du in mir. Ja, Herr, komm du zu mir und bewirke du in mir, dass ich verzeihen kann. Hilf mir, dass ich erkenne, wie arm und schwach dieser Mensch ist, der mich so sehr verletzt hat. Herr, schenk mir dein Mitleid und deine Barmherzigkeit, damit ich verzeihen kann. Herr, wenn du bei mir bist, dann will ich es aussprechen. Ich verzeihe ihm, dass er mein Vertrauen missbraucht hat. Ich verzeihe ihm all die Verletzungen, die er mir zugefügt hat. Ich verzeihe ihm, dass er mich den Ekel gelehrt hat. Ich verzeihe ihm jedes einzelne Mal. Ich verzeihe. Ich verzeihe, Herr. Und Jesus, verzeih auch du. Verzeih ihm seine Begierde. Verzeih ihm seine Lieblosigkeit, seinen Egoismus, seine Bindung an die schlimmen Leidenschaften. Herr, befreie ihn von aller Bindung an das Böse. Herr, nimm von ihm die Schuld und befreie ihn von aller Bindung an die Schuld. Und wie du es willst, Herr, ich will es tun. Ich will ihn segnen. Ich segne ihn. Ich wünsche ihm, dass du mit deiner Liebe zu ihm kommst. Ich segne ihn. Ich wünsche ihm die Liebe des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und, Herr, befreie auch mich von aller Bindung an all die negativen Gedanken. Herr, zerbrich all die Bindungen an das Negative, welche damals in mir entstanden sind. Reinige meine Gedanken. Reinige meine Gefühle. Herr, mach mich frei für das Gute. Mach mich frei, dass ich das Gute sehen kann. Füll mich mit deinem Guten. Mach mich frei, deine Liebe in all den Menschen zu erkennen, die mir begegnen. In ihrer Tiefe liebst du mich. In meiner Tiefe liebst du sie. Jesus, ich bitte dich, schenk mir, dass ich vertrauen kann. Heile meine Ängste. Heile meine Sexualität. Heile meine Gefühle. Heile auch mein Selbstwertgefühl. Du bist bei mir. Du liebst mich. Durch deine Liebe bin ich wertvoll. Du machst mich wertvoll, Herr, weil du in mir wohnen willst. Jesus, ich bitte dich, schenk denen, die ich bisher nicht lieben konnte, deine Liebe. Erlöse mich bei ihnen. Mach du in ihnen gut, was ich nicht gut machen konnte. Füll mich mit deiner Liebe für sie. Segne meine Familie. Segne meinen Mann. Segne die Menschen meines Umfeldes. Segne mich, Herr. Heiliger Geist, sei bei mir und führe mich. Jesus, ich vertraue dir. Du liebst mich. Hilf mir, dich zu lieben. Ich will mich in deiner Liebe bergen. Ich möchte mit Ihnen noch einen Psalm beten. Das wichtigste Heilmittel, das uns Gott geschenkt hat, ist sein Wort. Sein Wort ist in der Heiligen Schrift festgelegt. In ihr finden wir viele Trostworte, vor allem in den Psalmen. Und das Wort, das wir lesen oder hören, kommt in uns, nimmt in uns Gestalt an und verändert so unser Wesen. Durch sein Wort kommt die Liebe Gottes zu uns. Also bete ich den Psalm und nehme all die darin liegende Liebe Gottes in mich auf. Ich liebe dich, Herr, denn du hörst mein lautes Flehen. Und du neigst dein Ohr mir zu an jenem Tag, an jedem Tag, an dem ich zu dir rufe. Mich umfangen die Fesseln des Todes, mich befallen die Ängste der Unterwelt, mich treffen Bedrängnis und Kummer. Da rufe ich deinen Namen, o Herr. Ach Herr, rette mein Leben. Du, Herr, bist gnädig und gerecht. Du, unser Gott, bist barmherzig. Du, Herr, behütest die schlichten Herzen. Ich bin in Not und du bringst mir Hilfe. Komm wieder zur Ruhe, mein Herz, denn der Herr tut mir Gutes. Ja, du entreißt mein Leben dem Tod. Du trocknest meine Tränen, bewahrst meinen Fuß vor dem Gleiten. So gehe ich meinen Weg vor dir, Herr, im Land der Lebenden. Voll Vertrauen bin ich, auch wenn ich sage, ich bin so tief gebeugt. In meiner Bestürzung sage ich, die Menschen lügen. Aber du, wie kann ich dir, Herr, all das vergelten, was du mir Gutes tust? Ich will den Kelch des Heils erheben und anrufen deinen Namen, o Herr. Ich will dir, Herr, meine Gelübde erfüllen, offen vor deinem ganzen Volk. Kostbar ist in deinen Augen, Herr, das Sterben deiner Frommen. Doch, Herr, ich bin dein Kind. Dein Kind bin ich, der Sohn, die Tochter deiner Magd. Und du hast meine Fesseln gelöst. Ich will dir ein Opfer des Dankes bringen und anrufen deinen Namen, o Herr. Ich liebe dich, Herr, denn du hast mein lautes Flehen gehört. Du, Herr, bist gnädig und gerecht, unser Gott. Ja, du bist barmherzig. Du hältst mich in den Armen und du heilst mich. Halleluja.